Eines Tages erhielt Rob G. einen Brief von seinem Bruder aus Schottland. Es war die Antwort auf den Brief, den Rob 8 Monate zuvor abgeschickt und in dem er seine Familie, seine Praxis und seine Farm beschrieben hatte. Er hatte ein plastisches Bild seines Lebens in Holden's Crossing gezeichnet und seinen Bruder gebeten, ihm von den Lieben im alten Land zu berichten. Was sein Bruder nun schrieb, war zwar traurig, aber nicht unerwartet, denn bei Robs Flucht aus Schottland war seine Mutter bereits nicht mehr die kräftigste gewesen. Sie sei 3 Monate nach seiner Abreise gestorben, schrieb der Bruder, und liege neben dem Vater unter dem Moos des Kirchhofs von Kilmarnock begraben. Im Jahr darauf sei auch der Bruder des Vaters, Onkel Ranald, gestorben. Robs Bruder berichtete, dass er die Herde erweitert und mit großen Steinen vom Fuß der Klippe einen neuen Stall gebaut habe. Er blieb eher zurückhaltend in seiner Beschreibung, denn offensichtlich wollte er Rob zwar wissen lassen, dass er mit dem Land gut zurechtkam, andererseits aber jede Andeutung von Wohlstand vermeiden. Rob erkannte, dass es Zeiten gegeben haben musste, zu denen sein Bruder seine Rückkehr befürchtet hatte. Erbrechtlich stand Rob G. als Ältestem das Land zu, doch am Abend vor seiner Flucht aus Schottland hatte er dem Bruder, der ein leidenschaftlicher Schaffarmer war, den Besitz überschrieben. Jetzt, da sich die politische Situation beruhigt hat, denkst du vielleicht daran, nach Hause zurückzukehren. Er setzte sich sofort hin und schrieb einen Brief, um ihn zu beruhigen. Er werde nicht mehr nach Schottland zurückkehren, außer vielleicht im Alter als Besucher, wenn die Gesundheit und die Mittel es ihm gestatten sollten. Er bestellte Grüße an seine Schwägerin und seine Nichten und gratulierte dem Bruder zu dem Erfolg, den er hatte. Man merke deutlich, schrieb er, dass die Coal Farm in den richtigen Händen sei. Nachdem er den Brief abgeschlossen hatte, unternahm er einen langen Spaziergang entlang des Flussufers bis zu dem Steinhaufen, der das Ende seines Landes und den Beginn von Jays Besitz markierte. Diese Coal Farm hier stand auf besserem Grund als das Anwesen in Kilmarnock. Die Erde war tiefer, das Gras fetter und es gab mehr Wasser. Inzwischen fühlte er sich für dieses Land verantwortlich. Er kannte seine Gerüche und Geräusche und er liebte es im Sommer, wenn an heißen, zitronengelben Morgen der Wind das hohe Gras zum Flüstern brachte, aber auch im Winter, wenn es in der kalten, brutalen Umarmung des Schnees lag. Es war sein Land. Als er ein paar Tage später zu einer Versammlung der Medical Society nach Rock Island fuhr, ging er ins Gerichtsgebäude, um einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen. Roger Murray, der Gerichtsdiener, las den Antrag umständlich durch. 3 Jahre Wartezeit, das wissen Sie, Doktor, bevor Sie ein Bürger werden können. Rob J. nickte. Ich kann warten. Ich gehe sonst nirgendwo hin. Rob J. gab sich größte Mühe, Zeit für Sarah und die Jungen zu erübrigen. Schämen verblüffte ihn. Er machte vor ihren Augen die schönsten Fortschritte. Sarah, Alex, die Sorgs, Alden, alle, die auf der Kohlfarm lebten, übten lange und gewissenhaft mit ihm das Lippenlesen. Es war beinahe schon eine Hysterie, so erleichtert waren sie, dass er nicht mehr schwieg. Und nachdem der Junge erst einmal zu sprechen begonnen hatte, redete er und redete er. 1 Jahr vor dem Beginn seiner Taubheit hatte er lesen gelernt und jetzt hatten seine Eltern Schwierigkeiten, ihn mit immer neuen Büchern zu versorgen. Sarah brachte ihren Söhnen alles bei, was sie konnte, doch sie hatte nur eine 6-klassige Dorfschule besucht und war sich ihrer Grenzen bewusst. In Latein und Rechnen unterrichtete Rob J. die Jungen. Alex hielt sich gut, er war intelligent und fleißig. Schämen aber verblüffte alle mit seiner schnellen Auffassungsgabe. Rob J. gab es einen Stich, wenn er an die angeborene Intelligenz des Jungen dachte. »Er wäre ein guter Arzt geworden, das weiß ich«, sagte er eines Nachmittags bedauernd zu Jay, als sie im Schatten vor dem Haus der Gelgers saßen und Ingwerwasser tranken. Er gestand Jay, dass jeder Cole fest hoffe, sein Sohn werde einmal ein Arzt werden. Jay nickte mitfühlend. »Na, da ist doch noch Alex. Der ist doch ein intelligenter Bursche.« Rob J. schüttelte den Kopf. »Es ist wie verhext. Schämen, der nie Arzt werden kann, weil er taub ist, ist derjenige, der mich immer bei meinen Hausbesuchen begleiten will. Alex dagegen, dem einmal alle Türen offen stehen, wenn er erwachsen ist, folgt lieber Alden Kimble wie ein Schatten über die Farm. Er sieht lieber dem Knecht beim Einschlagen von Zaunpfosten oder beim Kastrieren der Lämmer zu, als mir bei meiner Arbeit. Jay lachte. Aber das würdest du doch auch tun, in seinem Alter, oder? Vielleicht bewirtschaften die Brüder die Farm einmal gemeinsam. Sie sind beide ordentliche Jungen. Im Haus übte Lilian die Klaviersonate in A-Dur von Mozart. Sie nahm ihre Fingerübungen sehr ernst und es war nervenaufreibend, sie immer wieder die gleiche Passage spielen zu hören, bis sie genau den richtigen Ausdruck und die richtige Klangfarbe hatte. War sie dann aber zufrieden und ließ die Töne laufen, war es die schönste Musik. Das Babcock-Piano war wohlbehalten eingetroffen. Allerdings störte ein langer, flacher Kratzer die polierte Perfektion eines der schlanken Nussholzbeine. Lilian hatte geweint, als sie es sah, doch ihr Gatte sagte, der Kratzer werde nie ausgebessert werden, damit er noch unsere Enkel daran erinnert, wie wir hierher gekommen sind. Die Kirche von Holden's Crossing wurde so spät im Juni eingeweiht, dass die Feierlichkeiten direkt in die zum Unabhängigkeitstag übergingen. Sowohl der Kongressabgeordnete Stephen Hume wie Nick Holden, der Kandidat für dieses Amt, sprachen bei der Einweihung. Im August kündigte ein Flugblatt an der Vorderfront des Gemischtwarenladens den Besuch eines gewissen Elwood A. Patterson an, der am Samstag, den 2. September um 19 Uhr, einen Vortrag mit dem Titel »Die Flut, die die Christenheit bedroht« halten und am Sonntagvormittag den Gottesdienst feiern und predigen würde. Am Vormittag dieses Septembertages kam ein fremder Mann in Rob Jays Praxis. Er saß geduldig im kleinen Wohnzimmer, das als Warteraum diente, während Rob sich um den Ringfinger von Charlie Haskins rechter Hand kümmerte, den er zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt hatte. »Nach einer Weile wird der Finger wieder sein wie eh und je«, erwiderte Rob trocken. »Du wirst den Nagel verlieren, aber der wächst wieder nach. Und jetzt raus hier, aber komm in 3 Tagen wieder, damit ich den Verband wechseln kann.« Noch immer lachend bat er dann den Mann aus dem Wartezimmer herein, der sich als Elwood Patterson vorstellte. »Der Wanderprediger«, dachte Rob, der den Namen von dem Flugblatt her kannte. Er sah einen etwa 40-jährigen Mann vor sich, übergewichtig, aber aufrecht und straff in der Haltung, mit einem großflächigen, arroganten Gesicht, langen schwarzen Haaren, leicht geröteter Haut und kleinen, aber deutlich hervortretenden blauen Adern auf Nase und Wangen. Mr. Patterson sagte, dass er an Geschwüren leide. Er entblößte den Oberkörper und Rob J. sah auf seiner Haut die Pigmentflecken verheilter Stellen und dazwischen ein Dutzend offene Wunden, Pusteln, schorfige und granulierte Bläschen und weiche, gummiartige Geschwüre. Er sah den Mann mitfühlend an. »Wissen Sie, dass Sie an einer Infektion leiden?« »Man hat mir gesagt, dass es Syphilis ist. Im Salon haben Sie erzählt, dass Sie ein besonderer Arzt sind, und da habe ich mir gedacht, ich schaue mal, ob Sie was für mich tun können. Vor 3 Jahren habe eine Hure in Springfield es ihm französisch besorgt, und er habe daraufhin einen harten Schanker und Schwellungen hinter den Hoden bekommen«, erzählte er Rob. »Ich bin dann noch einmal zu ihr zurück. Die steckt keinen mehr an.« Einige Monate später hätten ihn Fieber und kupferfarbene Beulen sowie heftige Schmerzen in den Gelenken und im Kopf gequält. Die Symptome seien von selbst wieder verschwunden und er habe schon geglaubt, er sei wieder gesund, doch dann seien diese Beulen und Knötchen aufgetaucht. Rob schrieb seinen Namen auf ein Patientenblatt und daneben »Syphilis im 3. Stadium«. »Woher kommen Sie, Sir?« »Aus Chicago.« Das kurze Zögern weckte in Rob J. den Verdacht, dass sein Patient log. Doch das war gleichgültig. »Dafür gibt es kein Heilmittel, Mr. Patterson.« »Hm. Und was passiert jetzt?« Ihm die Wahrheit vorzuenthalten, brachte den Mann auch nicht weiter. »Wenn die Krankheit Ihr Herz angreift, sterben Sie. Wenn sie ins Gehirn geht, werden Sie wahnsinnig. Und wenn sie in Knochen und Gelenke eindringt, werden Sie zum Krüppel. Aber oft passiert nichts von diesen schrecklichen Dingen. Manchmal verschwinden die Symptome und kehren nicht mehr zurück. Sie können nur hoffen, dass sie zu den Glücklicheren gehören.« Patterson verzog das Gesicht. »Bis jetzt sieht man die Geschwüre noch nicht, solange ich angezogen bin. Können Sie mir etwas geben, damit sie sich nicht im Gesicht und am Hals ausbreiten? Ich führe ein Leben in der Öffentlichkeit.« Ich kann Ihnen eine Salbe verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob sie bei dieser Art von Geschwüren hilft, erwiderte Rob sanft, und Mr. Patterson nickte und griff nach seinem Hemd.